Zuhören. Der Podcast der jungen Wirtschaft Vorarlberg.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Event Lernen mit Günter Lehner. Ich heiße auch die Freunde der jungen Wirtschaft willkommen, die über den Podcast zuhören. Freuen uns, dass Sie auch den Podcast einschalten. Ja, Lernen mit Günter Lehner. Ich würde kurz eine Vorstellung machen. Günter ist ja mein Vater. Die einen haben es zwar jetzt gerade nicht erkannt, wie ich gerade vorhin gehört habe, aber vielleicht die anderen doch.
Größer bin ich ja, bitte.
Günter ist seit circa Mitte 80er Jahren, also ich glaube 83, im Familienunternehmen Alpla tätig. Ist 1987 als Betriebsleiter in Lübeck eingestiegen, war dann da nur 2 Jahre in Lübeck vor Ort und hat einen Werksaufbau oder Integration eines Werks betrieben und ist dann 1989 in die Geschäftsleitung eingetreten. Vorhin im Auto hat er mir noch mal kurz gesagt, dass das Lübecker Werk das 13. war. Mittlerweile stehen wir bei über 180, genau konnte es mir auch nicht mehr sagen. Also ein sehr starkes Wachstum. Ab 2006 war er dann CEO, wurde er CEO von der Alpla. Und in seiner Zeit, wie gesagt, war so das Hauptthema Wachstum und Nähe zum Kunden. Seit 1.1. diesen Jahres sind jetzt die Agenten in die dritte Generation, also Philipp Lehner, übergegangen. Und Günter Lehner ist jetzt zuständig als Chairman für Kreislaufwirtschaft und Recycling. Also genau das Thema, was wir auch heute etwas fokussieren wollen. Aber wir wollen trotzdem kurz noch mit etwas anderem starten. Und zwar, da doch einige in der jungen Wirtschaft das Thema Familienunternehmen auch umtreibt, wollten wir kurz mal dieses Thema der Betriebsnachfolge jetzt eben vor kurzem abgeschlossen ansprechen und mal fragen, wie das bei euch war. Wie das bei euch war, wie ihr das Thema angegangen seid und wie ihr das gestaltet habt.
Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Guten Abend. Ja, wie war das? Der Philipp hat seine Ausbildung gemacht und hat dann nach seinem Abschluss des MBA überlegt, ob er ins Unternehmen kommt. Das war vor 7 Jahren, glaube ich. Und er war in Amerika, hat einen MBA gemacht in Harvard. Und dann ist das halt angestanden, kommt als Unternehmer oder geht dann einmal irgendwo anders rein. Und dann sind wir zusammengeguckt und überlegt, was Sinn macht und was ich aus meiner Seite und er von seiner Seite, was am sinnvollsten ist. Und dann haben wir entschieden, dass er gleich ins Unternehmen kommt. Und dann haben wir auch einen Fahrplan gemacht. Nicht ganz genau, aber irgendwie, wie wir die ganze Einarbeitung machen und welche Phasen er trotz seiner Ausbildung halt bei uns oder aus meiner Erfahrung bei uns im Unternehmen machen soll. Das haben wir dann gemacht, das haben wir dann aufgleist und sind dann irgendwo eben so noch auf das Datum gekommen, dass er erstens einmal im Betrieb anfängt, das war in Lübeck, dort wo auch ich meine Sporen geholt habe und ist ein sehr guter Betrieb, Deutschland, sehr verlässlich und da habe ich auch das Gefühl gehabt, da kann er viel lernen und außerdem war er dort oben, als er so groß war, ist er ja zwei Jahre dort oben gewesen mit uns zusammen. Und das hat er dann gemacht, also wir haben dann einen Fahrplan gemacht und wie gesagt, die erste Station war halt einmal die Basics, einmal so ein halbes Jahr immer so im Betrieb mitlaufen, einmal schauen, wie das läuft und danach hat sich dann ergeben, dass er in Amerika selber einen Betrieb übernehmen kann, dann war er dort 2 Jahre oder 2,5 Jahre und hat dann wirklich selber ein relativ großes Werk in Amerika geleitet. Und danach hat er die Region übernommen in Amerika, was nochmal eine große Verantwortung war. Amerika auf unserem Markt, also eigentlich einer der größten Märkte, wo wir sehr spät eingestiegen sind, hat man mich oft gefragt, wieso. Aber wir sind zuerst lieber in Märkten gewachsen, wo wir unsere Technologie noch viel stärker an den Markt bringen konnten und unsere Stärken noch viel mehr gefragt waren wie in Amerika, wo es natürlich auch sehr viel Wettbewerb gibt. Und dann hat er da diese Region 2 bis 3 Jahre geleitet und ist dann vor 2 Jahren ungefähr, so 2,5 Jahre zurückgekommen. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen mehr wie 7 Jahre, aber vielleicht ist schon vor 8 Jahren eingestiegen. Also, na, heute 8 Jahre wahrscheinlich, ja. Aber auf jeden Fall haben wir einen guten Fahrplan gemacht, Sam. Wir haben das zusammen eigentlich ausgemacht und haben dann immer wieder die Milestones angeschaut, wo man stand, wie es einem läuft, wie es insgesamt funktioniert, haben uns da viel abgestimmt. Er ist dann zurückgekommen, hat den CFO gemacht, weil er eigentlich auch von der Finanzseite kommt und weil das gerade angestanden ist. Und dann hat er 1,5 Jahre CFO gemacht, um danach meine Rolle, wie gesagt, Anfang des Jahres übernehmen zu können. Und den Fahrplan haben wir jetzt eigentlich gemacht. Ich bin jetzt immer noch einmal, zumindest in diesem Jahr, noch sehr operativ mit dabei, aber natürlich schon ein bisschen im Hintergrund. Übergaben, Kunden, das hat sich halt alles mit Covid ein bisschen verzögert. Wir konnten auch nicht so in unsere Regionen und Werke reisen, wie wir das eigentlich wollten. Asien ist immer noch, kann man sagen, geschlossen. Amerika waren wir jetzt, aber Brasilien, Argentinien, das ist auch noch eher schwierig. Also so hat sich das ein bisschen verzögert, aber er ist jetzt derjenige, der die Verantwortung trägt und ich bin natürlich im strategischen Bereich noch mit im Boot. Da möchte ich auch noch länger mit im Boot bleiben, auch in der Verantwortung des Chairmans. Da muss ich gleich voraussetzen, ich bin zwar der Chairman, aber ich habe noch keine Gefolge, weil wir bis jetzt dieses Instrument gerne gehabt haben. Auch ein bisschen unique. Wir haben also keinen Aufsichtsrat, keinen Beirat, wir haben das alles nicht. Der wurde jetzt gegründet, das haben wir jetzt. Damit wir einfach auch da die Governance und alles so richtig machen. Ich meine, wir sind ja 4 Familienstämme, die dem Unternehmen beteiligt sind und darum haben wir das so seit längerem in der Planung und haben jetzt das auch alles aufgereiht.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo für die im Podcast, meine Stimme. Ich freue mich, dass ich beim Heimspiel mit dabei sein darf zwischen Vater und Sohn. Für die im Podcast, mein Name ist Verena Eugster und ich freue mich, vielen Dank auch Günther, dass du dir heute die Zeit nimmst. Das hat jetzt alles sehr gut geklungen, Übergabe, Milestones. Wir kennen es von den eigenen Übergaben. Was sind so die Herausforderungen, wenn man dem Sohn oder den Kindern das, was man jahrelang mit viel Leidenschaft, mit viel Herzblut aufgebaut hat, weitergibt? Was sind so auch die Herausforderungen, die vielleicht auch du erlebt hast? Könntest du uns oder willst du uns die verraten oder die gemeinsam mit uns teilen?
Ja, also das war jetzt natürlich ein bisschen der Teil, den wir halt geplant haben. Ja, natürlich ist es wichtig, dass man eine gute Ausbildung hat. Ich meine, wie der Max gesagt hat, ich bin natürlich da eingestiegen, da waren wir 10, 11 Betriebe. Ich konnte es natürlich noch ein bisschen anders mitlernen, mehr von der Pike auf, mehr vom praktischen Bereich. Ja, jetzt haben wir natürlich 180, weil sie eingestiegen ist, keine Ahnung, 160. Also das braucht natürlich schon eine ganz andere Herangehensweise und auch für die Ausbildung. Wir haben das auch in der Familiencharta, wie man das nennt, haben wir das eigentlich festgehalten, was für Voraussetzungen notwendig sind, um dann auch so Unternehmen übernehmen zu können. Und ja, wie ich gesagt habe, wir haben auch mehrere Familienstämme, da gehört das auch sauber abgestimmt. Das haben wir natürlich alles gemacht, haben auch vernünftig vorbereitet, sodass es da keine Unstimmigkeiten gegeben hat. Aber das sind schon wichtig. Die Voraussetzungen sind heute natürlich schon enorm wichtig, speziell wenn es natürlich um ein größeres Unternehmen geht. Und wir sind ein größeres Unternehmen. Und darum war es schon wichtig, dass man sauber und gut vorbereitet. Ich habe natürlich auch von meiner Seite die Geschäftsleitung vor 3 Jahren auch erweitert für die Stellen, die notwendig waren aus meiner Sicht, natürlich auch mit ihm damals schon abgestimmt, was einfach notwendig sind, um das Unternehmen auch wieder sauber weiterführen zu können. Das haben wir auch damals, als ich das übernommen habe, haben wir von der Organisation her, da waren wir auch wieder so am Punkt, wo es denn halt eine neue Organisation auch braucht. Die habe ich auch schon vorbereitet, sodass dass ich da drei Leute zusätzlich in die Geschäftsführung, also in den Vorstand genommen habe. Das sind jetzt natürlich seine Sparringpartner. Und das war natürlich auch sehr wichtig, dass er da erfahrene Leute auch an seiner Seite hat.
Sind das Familienmitglieder oder Externe?
Das sind Externe. Wir waren davor nur Familienmitglieder, wobei nicht immer. Wir haben auch an meiner Zeit, als ich in der Geschäftsleitung mit meinem Vater und einem externen Geschäftsführer war, also wir hatten schon auch Externe in der Geschäftsleitung. Danach waren wir wieder rein an Familiengeschäftsleitung und das sind jetzt Externe, die ich da dazu genommen habe. Aber die schon lange im Betrieb zugehörig waren und natürlich auch viel Erfahrung mitgebracht haben.
Noch eine Frage zu der Nachfolge. Wie war denn das für dich damals als Sohn von deinem Vater, als du übernommen hast, und wie war es jetzt für dich in der umgekehrten Situation, als du deinem Sohn das quasi übergeben hast?
Muss ich zurückdenken. Ja, das waren ganz andere Zeiten. Das kann man natürlich nicht vergleichen, oder? Ich sage immer, der Opa hat nicht gescheit Englisch können, ich hab's können und der Philipp kann's jetzt gehörig, weil er halb 5 Jahre in Amerika geklappt hat. Das ist für mich jetzt so ein bisschen am Vergleich. Es waren einfach andere Herangehensweise, andere Zeiten. Der Vater war natürlich ein totaler Pionier, der das Unternehmen geführt hat, aus dem Bauch heraus viele Entscheidungen getroffen hat und natürlich mit seinem Pioniergeist auch das Unternehmen gewaltig geprägt hat in seiner Phase, in seiner Epoche. Drum ist das schwer zu vergleichen. Bei uns ist es damals, würde ich sagen, sehr gut gegangen. War vielleicht auch ein Vorteil dass wir da noch einen externen Geschäftsführer mit dabei hatten, der da sicher auch einmal dazwischen drin gestanden ist. Aber der Übergang war eigentlich sehr gut. Also ich kann da eigentlich nicht Phasen, oder ich habe da nicht viele Phasen gehabt, die mich da total genervt haben. Also bei uns hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, weil wir waren damals in einer Phase, so Mitte der 80er Jahre, da hat sich gerade das Tor geöffnet, da wurden in Europa die Zölle abgebaut, es wurden einfach unsere Kunden haben gesagt, ja du, jetzt brauchen wir nicht in Österreich auch einen Betrieb, der da ein bisschen Shampoo macht, das können wir doch für Deutschland liefern, und in Deutschland haben wir gesagt, das können wir doch für Frankreich. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Wir haben da in Phasen, haben wir dann in einem Jahr 10 Betriebe aufgemacht, weil wir uns einfach neu sortieren mussten, weil die Kunden so schnell die Dinge verlagert hatten. Also wir waren immer gewaltig im Wachstum. Und wie gesagt, der Opa war damals sprachlich natürlich nicht so affin. Der hat gern haderisch geredet, aber Englisch war es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Und darum war es auch ein bisschen einfacher, natürlich, diese Phase. Aber es war natürlich, er hat natürlich jahrelang eine ganz starke Rolle in der Entwicklung des Unternehmens geleitet, sprich in der technischen Entwicklung. Und das ist eine unserer Stärken, dass wir natürlich sehr, sehr technikaffin sind. Und das hat er lange mitgestaltet und mitgesteuert. Und das hat eigentlich für uns beide sehr gut funktioniert. Klar, jetzt sind wir in einer bisschen anderen Situation. Jetzt haben wir eine Größe, jetzt haben wir eine Struktur, jetzt haben wir Prozesse, jetzt haben wir natürlich viele, viele andere Dinge, und ich glaube, wir bemühen uns auch, hier den Übergang vernünftig zu machen. Aber das ist natürlich ein bisschen andere Situation. Die natürlich auch manchmal zu Diskussionen führen.
Das Thema Wachstum, du hast gesagt, bei euch haben sich ganz viele Chancen aufgetan. Ist es jetzt, weil jeder versucht, in seinem Bereich noch zu wachsen, das ist ja der Spirit des Unternehmertums. Glaubst du, es ist jetzt auch für Alpla, für Philipp jetzt als neuer CEO möglich, diesen Wachstum nochmal so voranzutreiben? Was ist jetzt gefragt, wenn man so ein Unternehmen übernimmt?
Das ist eine gute Frage, weil er will weiter wachsen. Weiter wachsen heißt, wir müssen uns breiter aufstellen. Das heißt, wir müssen auch andere Nischen oder andere Nischen einfach versuchen, uns da stärker zu positionieren. Das haben wir auch schon gemacht. Das machen wir schon einige Jahre jetzt, zum Beispiel Pharma. Da sind wir jetzt natürlich mehr auch in Akquisitionen unterwegs, weil der Bereich, da können wir wahrscheinlich nur stark oder nur wachsen, wenn wir auch gewisse Firmen übernehmen. Dann ist für uns natürlich diese globale Aufstellung war für uns immer ein wichtiges Thema. Das war für mich ein wichtiges Thema, dass wir wirklich für unsere Kunden ein globaler Partner sind. Und bis auf Australien sind wir auf jedem Kontinent. Also wir sind da, wir haben unsere Felder schon gut abgesteckt. Aber natürlich, das Wachstum im angestammten Bereich mit den Diskussionen, die wir natürlich auch führen über Kunststoff, wobei der ist natürlich sicher bei uns am intensivsten geführt wird. In anderen Ländern haben wir natürlich die Diskussion nicht so, aber auf die werden wir dann noch kommen. Ist es sicher nicht ganz einfach, dieses Wachstum so weiterzuführen. Das ist klar. Aber das Ziel ist, dass wir weiter wachsen. Da haben wir auch noch Möglichkeiten, aber es sind nicht mehr, sagen wir, es sind jetzt nicht mehr so Bereiche wie Amerika damals vor. Ich glaube, vor 20 Jahren sind wir da eingestiegen. Solche brachliegenden Länder sind nicht mehr da für uns. Wobei wir natürlich in Amerika und China, das sind jetzt die Felder, wo wir schon unsere Möglichkeiten haben und auch weiter wachsen können. Aber das Wachstum wird auch anders ausschauen. Wie gesagt, es wird einfach breiter sein. Da ist auch Recycling ein wichtiges Thema, wo wir sehr viel investieren. Also es muss halt breiter aufgestellt sein.
Ich habe noch eine Frage, eine letzte, bevor wir dann zum Thema kommen. Du hast 3 Kinder und jedes ist in einem Unternehmen tätig oder unternehmerisch. Wie schafft man es? Der Reini Schertler hat in einem Podcast gesagt, ich versuche zu Hause ganz viel zu erzählen und viel Positives. Wie schafft man es, die Kinder für Unternehmertum so zu begeistern, wie du es geschafft hast? Das sind alles Fragen, die nicht abgestimmt waren.
Soll ich antworten?
Nein, ich glaube, da hat sicher der Opa, der Großvater auch eine Rolle mitgespielt. Wir waren erstens, Familie war für uns ein wichtiges Thema. Wir waren oft beisammen. Er war einer, der es vorgelebt hat. Ich habe das auch vorgelebt. Wir haben natürlich, ich meine, ich bin im Betrieb aufgewachsen, sprich, wir haben über den Betrieb gewohnt, meine ersten 13 Jahre. Also ich habe das vielleicht noch intensiver mitbekommen. Aber wir haben ja auch nicht weit weg gewohnt vom Betrieb, fairerweise. 100 Meter ist auch nicht weit. Also irgendwie, ja, ist es gelungen, muss ich zugeben. Da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dabei. Könnten ja auch ein Künstler, ein Sportler oder was ich weiß dabei sein. Mit Druck in dem Sinn haben wir eigentlich nie gemacht oder habe ich nicht gemacht. Das hat aber mein Großvater, also mein Vater auch gesagt. Ich meine, ein bisschen Druck ist dann schon auch dabei. So war das sicher nicht, dass es komplett ohne Druck gegangen ist. Aber ja, es ist, glaube ich, einfach viel Zufall dabei. Natürlich lebt man Dinge vor, bekommen die Kinder auch Dinge mit. Und ja, da muss man auch fairerweise sagen, es ist natürlich auch immer bergauf gegangen. Es ist also die schwierigen Zeiten, das waren sicher die ersten, bis Mitte der 70er Jahre, bis zur ersten Ölkrise, wo das Unternehmen natürlich schon immer auch wieder auf wackeligen Beinen gestanden ist. Aber das waren andere Zeiten, da hat man auch einmal vom Hand in den Mund gelebt. Das geht heute natürlich nicht mehr. Also wir in der Phase, als meine Kinder das mitbekommen haben, ist natürlich immer gut gelaufen. Also waren jetzt wenig kritische, schwierige Situationen vom Unternehmen wirklich so da, dass sie das mitbekommen haben. Und vielleicht war das auch ein Grund, wieso sich alle dafür interessieren, irgendwo unternehmerisch tätig zu sein.
Also ein Teil, nur um da hinzuzufügen, weil ich ja auch live dabei war, war sicher die Wochenenden, wo wir sowohl mit dem Großvater wie auch mit dem Vater durch den Betrieb gelaufen sind und sei es auch nur zum Snackautomat, um irgendwie einen Snickers oder einen Mars zu bekommen, weil es das sonst nicht gegeben hätte, aber nichtsdestotrotz sind wir da durchgelaufen und haben sehr viel, sehr früh mitbekommen. Also von quasi von dem Zeitpunkt weg, wo wir laufen konnten.
Das war eine spannende Außenfrage, deshalb habe ich sich noch gestellt, wie man die Lust aufs Unternehmertum weckt. Eine Frage noch, weil du Krise angesprochen hast, die Ölkrise zu der Zeit. Und die letzten 1,5 Jahre hat natürlich jeder diese Pandemie. Wir haben mit einigen Unternehmern und Unternehmerinnen gesprochen und die haben gesagt, naja, so eine Krise hatten wir auch noch nie. Aber die Frage ist immer, was lernst du aus dieser Krise und was nimmst du mit und was machst du daraus? Hast du damals bei der Ölkrise, was hast du dort gelernt oder jetzt in dieser Zeit, was kannst du uns mitgeben, wo du sagst, ja, da muss man vielleicht durch. Das ist so ein Tipp, wo ich mitgebe euch Jungen, wenn es mal schwierig wird.
Also die Ölkrise habe ich natürlich mitgenommen, da war ich, keine Ahnung, 12, 13, da habe ich nicht so alles mitbekommen. Aber ich habe schon mitbekommen, dass es sehr ernst war für uns. Das Unternehmen hatte natürlich zu der damaligen Zeit, weil damals schon in den 70er Jahren sind wir eigentlich schon sehr stark gewachsen. Ich meine, ist eigentlich auch logisch. Wir, mit unserem Produkt wussten wir eigentlich bald einmal, wir müssen zum Kunde, wir müssen in Nähe der Märkte, weil sonst unser Produkt kann man nicht über hunderte Kilometer transportieren. Und das war uns klar. Und darum haben wir eben schon 62 dann in Wiener Unternehmen, 64 da bei Friedrichshafen und 68 dann Schwenezähler, das ist wieder ein bisschen andere Story. Und dann ging es weiter in Deutschland, weil wir immer zum Kunden mussten. Das hat natürlich sehr viel Kapital gebraucht und das Kapital hatte man ja eigentlich nicht. Das heißt, wir haben natürlich auch damals irgendwo von den Lieferanten auch gelebt, von den Zahlungszielen und irgendwann natürlich bei der Ölkrise ist auf einmal das Material doppelt so teuer geworden. Der Kunde hat gesagt, du hallo, jetzt müsst ihr aber auch noch ein bisschen schneller zahlen. Also war das natürlich ein Effekt, der damals schon dramatisch war. Also wir haben daraus sicher gelernt, dass wir, wenn wir weiter wachsen wollen, auch eine vernünftige Kapitaldecke brauchen, die wir uns dann in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auch zugelegt haben, damit wir dann damals, als ich gesagt habe, dass ich Europa geöffnet habe, die Grenzen gefallen sind, da haben wir das auch gehabt und konnten dadurch auch gesünder wachsen. Also die Eigenkapitaldecke ist natürlich wichtig, weil sonst kann es gleich mal in die andere Richtung losgehen. Ich meine, Corona hat jetzt uns, muss man fairerweise sagen, nicht getroffen. Wir waren eigentlich überhaupt kein Verlierer. Natürlich haben wir auch bei gewissen Produkten weniger verkauft, dafür bei anderen wieder viel mehr. Also insgesamt hat uns Corona nicht getroffen. Überhaupt Verpackung waren in der Corona-Zeit wieder wichtiger denn je. Also das hat uns jetzt nicht so getroffen.
Aber du ganz persönlich mit so schwierigen Situationen, gibt es so einen Tipp, wo du sagst, das habe ich immer gemacht?
Gut, ich glaube, was ich einmal gemacht habe, nicht überhastet gehandelt. Ich glaube, es ist immer gut, dass man sich dann zurückzieht, auch einmal gut überlegt und nicht irgendwo aus Emotion und aus der Schnelligkeit irgendwo zu handeln. Ich habe mich dann immer eher ein bisschen zurückgenommen und mit meinen Leuten geredet, was notwendig ist, was wichtig ist und dann erst gehandelt. Also das war immer meine Devise, nicht irgendwo aus Emotion und ganz schnell irgendwo Entscheidungen zu treffen. Natürlich, Entscheidungen sind wichtig. Das war bei uns immer das Motto. Lieber mal eine falsche Entscheidung wie keine Entscheidung. Aber wenn es irgendwo einmal ganz schwierig wird, dann muss man sich auch mal ein bisschen zurücknehmen und das Ganze überdenken.
Gut, dann, du hast es vorhin eh schon kurz angesprochen, das Thema Recycling, was wir heute nochmal als Schwerpunkt aufsetzen wollten. Also grundsätzlich, das Thema Recycling ist ja in aller Munde, Kunststoff generell. Uns würde einfach mal interessieren, wie funktioniert denn das überhaupt? Dieses ganze Thema Recycling, woher kommt das Material, wie wird das verarbeitet und so weiter. Und dann können wir auch nochmal einen Blick in die Kreislaufwirtschaft werfen und wir sind gespannt, was du da an Ausführungen hast. Zuerst sprechen wir nochmal kurz über die Geschichte oder die Daten, Kerndaten von Alpla.
Ja, das habe ich gerade in der Präsentation. Wie gesagt, 55 gegründet, circa 22.000 Mitarbeiter. Jetzt haben wir gerade Übernahme gemacht von 3 Werken, also sind wir über 180. 45 Länder sind wir vertreten und machen einen Umsatz von circa 3,7 Milliarden. Das sind jetzt so diese Hauptgeschäftsfelder, wo wir tätig sind. Und wie gesagt, Pharma und der Food-Bereich, das sind so Bereiche, wo wir für uns noch wachsen. Recycling ist dort nicht oben, aber das sind so die Geschäftsfelder, in denen wir tätig sind. Jetzt komme ich gleich schon zum Recycling. Also wir haben uns 2005 haben wir, und das ist auch ein guter Punkt, was kommt immer von einem selber und was wird einem auch vom Kunde irgendwie aufgedrängt. Also 2005 ist der Coca-Cola gekommen. Wir sind in Mexiko, sind wir ein ganz großer Coca-Cola-Lieferant, und der hat gesagt, so, jetzt brauchen wir Recycling. Dann hat der Coca-Cola-Abfüller und wir haben dann ein Recyclingwerk gebaut. Und das war eigentlich gar nicht unser Plan. Und es war nämlich auch so mehr Non-Profit. Die haben gesagt, du, das müssen wir einfach machen. Das ist einfach wichtig für Zukunft. Dann haben wir dann mussten wir eigentlich mitmachen. Und wir haben das auch betrieben. Also wir sind technisch verantwortlich. Und ja, heute sind wir eigentlich ganz froh, weil wir natürlich sehr viel gelernt haben. Und betreiben das Werk heute noch. Und wie man sieht, haben wir natürlich einiges jetzt auch dazu bekommen. Wie gesagt, 2010 haben wir dann selber in Österreich gesagt, wir steigen da ein. Und dann haben wir ein Werk in Polen gebaut. Und dann haben wir Kooperationen in Deutschland. Heute oder gestern haben wir gerade noch eine Übernahme in Deutschland announced. Das ist da noch gar nicht oben. Dann haben wir 2019 ein Joint Venture in Thailand gemacht. Da ist ja auch ein, da kann man sagen, das ist wie PTT heißen die, das ist wie Video MV bei uns mit Tankstellen und auch State-Owned und so. Die haben gesagt, du, wir wollen in dem Thema einsteigen, aber eigentlich verstehen sie nicht. Sie wollen einen Partner. Sie haben uns als Partner dazu genommen. Ja, und so wächst das Gebilde. 2018, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Da sind wir zu der Ellen MacArthur Foundation dazu gestoßen und haben unser globales Commitment abgegeben. Bis 2025 wollen wir eigentlich 100% recycelbare Verpackungsstoffe verwenden. Und wir wollen 25% Recycling-Content, also Recycling-Anteil global haben. Ich glaube, zu den Zahlen kommen wir vielleicht nachher noch. Also das sind jetzt neue Dinge, die jetzt gerade im Bau sind. Zum Inco ist auch eine Übernahme im Polyolefin-Bereich, ist etwas, was neu ist. Und Toluca, da sind wir gerade jetzt nochmals zwei Werke am Bauen. In Italien haben wir, ja, auf das wollte ich eigentlich hinaus. Wir sehen, dass der Recyclinganteil jetzt so 2010, 2012, als wir eingestiegen sind, war das sehr zäh. Der Kunde hat gesagt, ja, wunderbar, wenn das Material billig ist wie Neuware, dann gerne. Und wenn das teurer ist wie Neuware, ja, du, dann nehmen wir lieber Neuware. Und so haben wir uns dann da mühsam raufgekämpft. Meistens war es dann auch teurer, speziell 2014, 2015. Senkt natürlich immer sehr stark auf den Müllpreis ab, unsere Neuware. Aber 2016, 2017 haben wir dann schon gemerkt, dass jetzt unsere Kunden eigentlich da Fahrt aufnehmen, unsere Kunden nicht mehr nur auf den Preis schauen, unsere Kunden, also speziell die Brands, die großen Kunden, dass die sagen, na, das ist wichtig, das müssen wir wollen, wir müssen Recyclingmaterial einsetzen, und so geht die Kurve steil nach oben. Das heißt, heute sind wir global schon irgendwo bei 15%. Wie gesagt, 25 wollen wir dann bei 25% sein. Und da möchte ich jetzt aber noch ein paar Beispiele in Österreich oder in Deutschland nennen. Also in Deutschland liegt der Recyclinganteil bei den Getränkeflaschen schon bei 30%. Und in Österreich liegt der Anteil bei den Getränkeflaschen Einsatz von Recyclingmaterial derzeit bei 25%, würde ich sagen. Aber da gibt's natürlich jetzt so Marken wie Vöslauer zum Beispiel. Der Vöslauer setzt in all seinen Produkten heute schon 87% Recyclingmaterial ein. Also es gibt da schon zurzeit einen riesen Push, und es geht ganz stark in die richtige Richtung. Und wir machen jetzt mittlerweile auch schon ungefähr 200.000 Tonnen an Recyclingmaterial, und von da decken wir derzeit ungefähr 70-80% des Bedarfs ab, das wir selber brauchen. Ja, das ist auch noch ganz interessant. Das ist jetzt also dieser Kreislauf, auf den möchte Nordner mehr eingehen. Aber was da ganz interessant ist, wir haben beim Recyclingmaterial eine Reduktion des CO2-Ausstoßes verglichen zu Neuware von 90%, wenn wir von der Energie erneuerbare Energie verwenden im Strommix, und das machen wir. Wir setzen in Österreich für all unsere Werke erneuerbare Energie ein. Und im Recycling wollen wir das weltweit so durchziehen. Übrigens, wir setzen insgesamt weltweit 25% unseres Stroms beziehen wir aus erneuerbaren Energiequellen. Da war ich eigentlich auch schon ganz überrascht. Das sind in Mexiko Windparks und auch in anderen Ländern ist das möglich. Klar, bei uns ist es Wasserkraft. Aber das ist eigentlich schon ganz, ganz beachtlich, was da geht. Wir saven also dort natürlich auch Energie. Und glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir also auch den Vorteil im Recycling-Kreislauf sehen. Was da vielleicht ganz, ganz interessant ist, dass wir hier das Greenwashing natürlich auch ein Thema ist bei uns. Wir sind natürlich ganz klar gegen das Verwenden von Post-Industrial. Das heißt, Industrieabfälle kommen bei uns natürlich nicht in den Recyclingstrom hinein. Denn haben wir natürlich noch das Problem, dass unsere Kunden jetzt auch sagen, ja, du in China, da ist Recyclingmaterial billiger. Das lehnen wir natürlich auch ab. Können wir nicht immer ganz ablehnen, weil so oft der Kunde uns stellt. Aber das sind auch wichtige. Für die Kreislaufwirtschaft ist es natürlich wichtig, dass wir lokal uns da dem Recyclingmaterial bedienen, und dann, ja, Downcycling ist natürlich ein Thema und Use for Food und auch Non-Food Grade Application, also Materialien, ist da ganz wichtig. Das ist ja der große Vorteil für PET. Da bedient sich zurzeit die ganze Welt den Beverage-Flaschen. Also auch die ganzen Shampoo-Leute, die hier für Recycling claimen, die ziehen das Ganze aus dem Beverage-Bereich raus, was natürlich schlussendlich nicht der Sinn der Übung ist. Drum für uns ist der Kreislauf wichtig, dass wieder Flasche zu Flasche wird und eine Shampoo-Flasche wieder zu Shampoo-Flasche und eine Beverage-Flasche zu Beverage-Flasche. Ja, und dann haben wir natürlich insgesamt, sind wir natürlich auch verantwortlich in dem ganzen Thema, kämpfen natürlich da auch oft noch mit Regularien. Das ist uns auch ganz wichtig. Es braucht natürlich auch ein legales Framework. Wir brauchen auch mehr Gesetze und Vorgaben. Die EU hat jetzt langsam angefangen, hier Targets zu geben, die Länder jetzt umsetzen müssen. Aber das sind schon ganz wichtige Themen, um das ganze Thema weiterzubringen. Und dann das letzte ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen natürlich auch schauen, dass da auf Deutsch gesagt nicht beschissen wird. Heute kann man nicht nachweisen an einer Flasche, ich meine, wir sehen das, aber optisch mehr, wie viel Recyclingmaterialanteil da drin ist. Es ist derzeit nicht nachweisbar. Es wird wahrscheinlich in 2-3 Jahren auch der Fall sein, wenn einer schreibt, ich habe 100% drin, kann man jetzt nicht nachweisen mit aller Sicherheit, ob es wirklich 100% oder nur 50 sind. Also das sind auch ganz wichtige Themen, wo der Gesetzgeber auch nachschärfen muss, damit da Audits stattfinden und wie ISO-Abläufe das Ganze sauber dokumentiert wird. Das sind eigentlich ein paar ganz gute Beispiele. Das machen wir da in die Donutflasche. Vielleicht kennen es die Sportler unter uns. Das ist so ein Magnesiumwasser. Kommt von Slowenien, ist aber sehr bekanntes Wasser. Gibt es auch bei uns. Und der hat sich entschieden, 100% Recycling zu gehen. Der hat sich auch entschieden, nichts mehr in Glas zu machen. Und mit dem machen wir diesen Closed Loop. Das sprich, wir nehmen die Flaschen vom Markt wieder zurück über das Abfallwirtschaftssystem und bereiten das Ganze wieder auf und bringen es dann wieder in die Flasche zurück. Da gibt es auch ein gutes Beispiel mit der Fürslauer Kiste. Das ist eigentlich das, wie ich mein Mineralwasser kaufe. Das heißt, ich habe eine Kiste, da ist eine PET-Flasche drin und die gebe ich ganz normal bei unseren Retailern wieder zurück. Und wir bekommen das Material, bereiten es wieder auf und das kommt in dieser Flasche oder kommt in den Flaschen wieder zurück. Spezifisch das Thema, wie wir bei uns organisiert sind. bei uns hier in Österreich und Vorarlberg. Ja, da gibt's halt die gesetzlichen Grundlagen der Abfallwirtschaft. Die Gemeinde übernimmt es und muss das Ganze organisieren. Ja, und dann gibt's halt den schwarzen Sack, der geht eigentlich direkt in die Müllverbrennung in Buchs. Also jetzt reden wir von Vorarlberg. Dann gibt's den Dia-Abfall, der wird fermentiert bei denjenigen, die das sammeln. Und der Grünschnitt, den geben wir sowieso in der Gemeinde ab. Das ist jetzt eigentlich ein ganz interessantes Bild, oder? Im gelben Sack ist eigentlich 65% wirklich Dinge, die in den gelben Sack kommen, und 35%, was im gelben Sack landet heute in Vorarlberg, müsste eigentlich in ein anderes Gefäß kommen. Ob das Glas, Kunststoff, Papier oder wie auch immer ist. Also das war für mich auch eine interessante Erfahrung. Und dann haben wir die klassischen Sammelinseln. Das geht dann halt zum Altmetallrecycling, Papier, Papiermaschine, und der gelbe Sack und die gelbe Tonne gehen zur Leichtverpackungsfraktion, also zum Kunststoff. Dann haben wir in Österreich, da wird ja jedem Produkt wird Geld bezahlt, damit die ARA, damit das Sammelsystem finanziert wird. Oder? Also unser Kunde, der zahlt für das Sammelsystem, zahlt der schon Geld, damit die ARA danach das Sammelsystem organisiert. Das erste ist jetzt die ARA, das heißt Altstoffrecycling Österreich. Das ist eigentlich der Marktführer. Die haben ja früher mal irgendwie Monopol gehabt. Das hat dann die EU also angefochten, oder sie, und dann haben sie es dann abgegeben. Jetzt gibt's noch ein paar, die im Bereich Recycling und Sammelsystem unterwegs sind in Österreich. Aber die ARA ist immer noch der dominante Abfallsammler in Österreich. Und das ist jetzt so einmal der Kunststoffverpackungsanteil in Österreich. Und da sehen wir, also die Bäckgetränkeflasche macht ungefähr 15% aus. Die Hohlkörper, also Shampoo, Haushaltsreiniger, überhaupt Reinigerflaschen macht ungefähr 17% aus. Und dann haben wir halt das Kleinteilige Zeug. Die LDP-Folien, klein, groß und natürlich die Polystyrol-Boxen da, die früher, wo da McDonald's und solche Dinge drin sind, das geschäumte Material ist auch noch ein sehr großer Teil. Und das sind dann halt die Industrie-Hohlkörper, also die 5 und 10 Liter. Ja, und da sehen wir, was ein bisschen das Problem ist vom Kunststoff. In Österreich haben eigentlich die EU-Ziele für Papier, für Metall, für Aluminium und für Glas schon gut erreicht, aber beim Kunststoff liegen wir derzeit erst bei zwischen 30 und 50%. Wobei man da eben Kunststoff gesamt sieht, da drüben sehen wir, das sind die Marktmengen an Kunststoff. Und wenn wir jetzt zu Getränkeflasche kommen, da sehen wir, dass wir da eigentlich schon ganz gut sind, was die Sammelquoten angehen. Also wir liegen jetzt bei der Getränkeflasche bei über 70% österreichweit, was Getränkeflaschen zurückkommen, auch ohne Pfand, also über unser ganz normales gelbes Sacksystem. Und das Riesen, also im Vorarlberg liegen wir da natürlich noch deutlich höher. Das Riesenproblem, was wir in Österreich haben, ist Wien. Wien liegt da irgendwo bei 35%, eher 30-35%. Und das kommt halt davon, dass Wien natürlich keinen gelben Sack hat. Wien schmeißt alles in eine Tonne. Und jetzt sind die, seit einigen Jahren ist man da jetzt halt eben auch dran, gelbe Sack und vor allem die Tonnen an den Müllinseln zu etablieren. Und da müssen die jetzt halt wieder dort anfangen, wo wir vor 15, 20 Jahren schon angefangen haben. Und darum ist eigentlich Österreich irgendwo jetzt bei der PET-Getränkeflasche irgendwo bei 73-75%. Und jetzt, wenn wir von den 73% wieder hernehmen, von dem wird wieder 58% recycelt. Das sind die Zahlen für Österreich. Wenn wir da auf die Kreislaufwirtschaft hingehen, ist klar, Wir produzieren die Flaschen, der Kunde füllt sie ab. Das geht über den gelben Sack wieder zurück zu den Sortieranlagen und kommt dann ins Recyclingwerk, wird dort wieder verwendet. Wir bekommen das Material und so kommt es in den Kreislauf. Wieso sind wir so hinter diesem Kreislauf? Ja, ich glaube, das ist genau das Schlüsselthema. Wir sehen es natürlich auch nicht gerne, wenn H&M und andere damit werben, dass sie jetzt T-Shirts aus Kunststoffflaschen machen, weil wir sind der Meinung, die Kunststoffflasche muss wieder zur Kunststoffflasche werden und das Gewand muss wieder zu Gewand werden. Also jeder muss seinen Kreislauf schließen und das ist das, wo wir ganz stark dahinter sind. Und ganz klar, im PET-Bereich, da ist unser größter Gegner, ist natürlich die Faserindustrie. Also es geht auch in großen Märkten wie Deutschland geht heute maximal 50% wieder zurück in eine Flasche. Der Rest geht eben in Textil, in Faser, in andere Anwendungsbereiche. Und da sind wir natürlich ganz stark dahinter, dass das immer weniger wird, dass wir unsere Flaschen wieder zurückbekommen und dass das Ganze, wie gesagt, im Kreislauf gefahren wird. PET ist da natürlich ein wunderbares Material. Da gibt's eben auch eigentlich, wenn man so will, von der technischen Machbarkeit oder von der technischen Stärke das wird nicht schlechter, wenn man so will. Also wir können das jahrelang im Kreis fahren. Natürlich bekommt man dann irgendwo ein bisschen einen Graustich, aber das Material selber von den Eigenschaften, das ist optimal und kann natürlich zigmal recycelt werden, ohne dass es ein Problem gibt. Vielleicht zum Pfandsystem, ist natürlich auch eine Riesendiskussion in vielen Ländern. In Deutschland ist das Pfandsystem jetzt schon seit glaube ich, 20 Jahren im Einsatz. Ich glaube, der Nachteil des deutschen Pfandsystems ist alleinig, dass der Handel hier die Hand drauf hat. Und der Handel verdient da natürlich viele Millionen pro Jahr im Pfandschlupf, sprich was an Material nicht zurückkommt. Darum haben alle anderen Länder versucht natürlich auch irgendwo in diese Richtung zu gehen, aber der Nachteil des deutschen Systems ein bisschen zu umgehen. Aber der Druck wird immer größer und es sind jetzt viele Länder, übrigens auch Österreich, kurz davor, hier eine Lösung zu finden und zu sagen, wann das gestartet wird. Also auch in Österreich scheint es der Fall zu sein, dass jetzt das Pfandsystem die nächsten 2 Jahre kommen wird. Wie das denn genau organisiert wird, das werden wir sehen. Aber der Trend geht ganz klar in die Richtung. Wir haben in Österreich, wie wir gesehen haben, von 70, 73 auf 90. Deutschland liegen wir bei 92-95% Rücklauf von der Getränkeflasche und das ist natürlich schon sehr hoch. Also da gibt es schöne Möglichkeiten. Allerdings, und darum ist die Diskussion natürlich nicht ganz so einfach zu führen, wenn wir das gute Material aus dem gelben Sack rausnehmen, dann bleibt im gelben Sack natürlich mehr Material drin, das natürlich dann weniger Wert hat. Also im Endeffekt nimmt man das gute Material raus und das gelbe, also das Material, das im gelben Sack bleibt, das verteuert natürlich das ganze Abfallsammelsystem am Ende des Tages. Also wir werden sicher dann höhere Kosten beim Rest des Materials haben, wenn wir natürlich das rauspicken, was am meisten Wert hat. Trotzdem sind wir für der Sache für für ein Pfandsystem, weil wir einfach glauben, dass wir dann mehr Material zurückbekommen und das ist eigentlich unser Handicap heute beim Recycling, dass wir nicht an das Material rankommen und oft auch in unseren Recyclingwerken Probleme haben, das Material zu besorgen. Darum sind wir grundsätzlich für ein Pfandsystem, aber ich will nur sagen, das hat nicht nur Vorteile, es hat auch Nachteile im Ganzen. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessantes Slide. Ich meine, in Vorarlberg hat man 2007 aufgehört mit Landfill. Und da sehen wir, wo andere Länder stehen, oder? Das ist natürlich dramatisch, dass noch viele Länder eben immer noch mehr als 50% in Landfill gehen. Und das ist natürlich eigentlich das Erste, was man abstellen müsste. Die EU hat da auch schon eigentlich Gesetze erlassen, aber wie wir sehen, haben wir immer noch große Länder, wo das einfach nicht funktioniert. Das war's von meiner Seite. Aber gerne Fragen.
Vielleicht, also wir hatten noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Wir haben vorhin gelesen, Design for Recycling. Wie sieht es denn bei euch tatsächlich im normalen Ablauf, im täglichen Ablauf aus? Betrachtet ihr dieses Thema schon von vorne weg, also bei der Auswahl von Materialien für gewisse Verpackungen oder ist es so, dass ihr erst danach eben mit dem arbeitet, was ihr dann habt?
Na, das ist ein riesengroßes Thema, da wir bei uns bei den meisten großen Kunden schon beim Design, bei Entwicklung der Flasche involviert sind, ist das für uns natürlich ein Riesenthema und da versuchen wir natürlich so viel wie möglich Einfluss zu nehmen. Das ist auch ganz interessant zu sehen, die letzten 4-5 Jahre, wie stark eben die Nachhaltigkeitsabteilungen in solchen großen Unternehmen sind und wie stark Marketing ist. Und da müssen wir halt schon sehen, oft gewinnt natürlich Marketing, weil mit Marketing meine Dinge der auch verkauft man mehr. Und wir zum Beispiel, wir kämpfen ganz stark, dass eben immer weniger Farben in den Flaschen sind. Sprich, wenn man dann so vorm Regal steht und da die Farbenpracht sieht, das ist natürlich für Recycling ganz schlecht, weil das kann dann oft nur noch mit Downcycling oder im chemischen Recycling verwendet werden. Aber da müssen wir auch dazu sagen, das chemische Recycling ist noch nicht so entwickelt, dass man heute sagen kann, wann das genau kommt und wie das genau funktioniert. Wir wissen nur heute, dass das chemische Recycling 3-4 Mal teurer ist wie das mechanische Recycling. Also wir nehmen sehr starken Einfluss beim Kunden, so gut wir können, bis wir dann auf Marketing stoßen, nehmen wir ganz starken Einfluss, dass die Designs so gemacht werden, dass erstens weniger Kunststoff eingesetzt wird. Das machen wir natürlich schon lange, aber vor allem auch, dass diejenigen Kunststoffe eingesetzt werden, die gut sind zum Recyceln und vor allem, dass wir dem Kunden natürlich sagen, er soll weniger Farben verwenden, er soll dafür Sleeves verwenden oder solche Anwendungen, wo er seine Brands im Markt, im Shelf am besten positionieren kann. Also bei uns ist das eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt und das merkt man schon, der Kunde hat schon mehr Interesse. Wir sind auch viel öfters beim Kunden mit den Bereichen, um da vorstellig zu werden, um unser Know-how da zur Verfügung zu stellen.
Du hast ganz zu Beginn gesagt, gerade in Europa oder in Österreich ist die ganze Umwelt, das Klima, ist Thema der Stunde. Fridays for Future, es kommt eine neue Generation, die, ich polarisiere jetzt vielleicht, aber Kunststoff sind die Bösen, hört man. Ich selbst mache große Veranstaltungen und bin jetzt verpflichtet, Glas zu nehmen. Vösslau, ein Kunde von euch, man kann aussuchen, Glas oder PET. Wenn ich das jetzt von dir höre, würde ich sagen, oder du könntest vielleicht nachher noch näher drauf eingehen, was ist besser oder was ist in Bezug auf die Umwelt besser. Aber es ist so eine Thematik geworden und so ein großes Thema. Wie geht ihr damit um?
Ja, wir haben natürlich, wir schauen das Thema ganz genau an, haben den Druck sicher in unseren Hauptmärkten natürlich verspüren wir das schon sehr stark. Wenn man jetzt die Lifecycle Analysis hernimmt, oder, dann schneidet Kunststoff natürlich gut ab. Da ist natürlich das Schlimmste, was man kaufen kann, ist Glas Einweg. Muss man ganz klar sagen, das ist das Schlimmste, auch wenn man das nachher wieder in eine Recycling-Tonne reinschmeißt. Aber das ist natürlich vom CO2-Verbrauch das Schlechteste, was man tun kann. Ich glaube, man muss auch ehrlich sein, es muss nicht überall Kunststoff sein. Aber es ist auch so, wenn wir natürlich jetzt die ganzen CO2-Themen auf uns zukommen sehen und natürlich wird auch ein Preis dahinter stehen, wie man es jetzt in der neuen österreichischen Steuerreform ja schon mitbekommen haben. In Deutschland ist es auch schon so, dass man für CO2 bezahlen muss. Und ich meine, die 30 Euro, die wir da jetzt in Österreich, mit denen wir in Österreich starten, entspricht natürlich bei weitem nicht dem, was wir brauchen würden. Und das wird also, da wissen wir auch heute schon, dass das die nächsten Jahre sich also einige Mal vervielfachen wird, bin ich der Meinung. Also 100 werden wir da bald sehen. Und da hat Kunststoff natürlich wieder einen riesen Vorteil. Das ist auch keine Frage, aber man muss eben mit dem Thema Littering vernünftig umgehen. Das ist ein Thema, das ist wieder etwas, was mit Ausbildung zu tun hat und wo wir natürlich sehen, da sind wir in Europa anders unterwegs wie in vielen anderen asiatischen Ländern. Und natürlich auch mit Recycling. Darum sind wir ja so darauf aus, dass wir eben unsere Flaschen wieder zurückbekommen, damit wir die wieder einsetzen können. Und das ist eigentlich unser großes Ziel und da investieren wir auch viel, weil es eben technisch überhaupt kein Problem ist für uns. Aber nur, wir müssen das Material natürlich bekommen und wir liegen heute bei den Recyclingmaterialien, liegen wir jetzt irgendwo bei 50% über dem Neuwarenpreis. Und jetzt haben wir aber schon wieder einen Ölpreis, der eigentlich höher ist, wie wir das wahrscheinlich alle wollen. Aber trotzdem, der Recyclingmarkt, der hat sich etabliert. Die Kunden, die akzeptieren das mittlerweile. Vor 5 Jahren wäre es undenkbar gewesen. Die Kunden, die schreiben auch drauf, was sie in der Flasche an Recyclingmaterial drin haben. Die sagen auch, wir wollen mehr Recyclingmaterial haben. Also dort geht die Zukunft hin. Das ist keine Frage. Klar, dann haben wir diese Beverage-Anwendungen, wo die einen sagen, trinkt Hahnenwasser, was natürlich ein berechtigtes Argument ist, was wir auch machen, wenn man gutes Wasser hat. Das hat eben nicht die ganze Welt, das muss man auch fairerweise sagen. Glas ist dort sicher nicht überall die richtige Lösung, wenn man Vöslauer Flasche von Vöslau bei Baden nach Vorarlberg transportieren und dann wieder zurück, kann das sicher nicht die richtige Lösung sein. Da macht sicher dann die Kunststoffflasche wieder mehr Sinn. Aber das ist eine Geschmackssache. Ich zum Beispiel nehme eben diese Flasche, die Kunststoffflasche, die man wieder, also die dann wieder mit dem Pfand zurückgeht. Aber da werden wir sicher noch viele Facetten sehen. Aber die Frage ist, oder die Antwort von meiner Seite ist, unser Thema ist Recycling. Keine Frage. Dort müssen wir stark sein. Dort müssen wir schauen, dass wir glaubhaft für unsere Kunden das zu vernünftigen Kosten machen. Da müssen wir schauen, dass wir an das Material kommen. Darum investieren wir auch selber auch in die Polyolefin-Recycling, also die ganzen Flaschen für die Haushaltsreiniger, Waschmittel und Weichspüler, auch diese Themen. Und da sind wir ganz stark dahinter.
Du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, Asien, Nordamerika. Vielleicht gucken wir nochmal auf die Welt. Also Europa ist da relativ stark unterwegs. Wie sieht es denn in USA zum Beispiel aus?
USA ist es sehr unterschiedlich. Das sind Staaten wie Kalifornien, die verlangen schon seit 20 Jahren einen Recyclinganteil von 25% in den Flaschen. Das wird auch in Amerika schon lange gemacht. Also ein Minimumanteil an Recycling wird verwendet. Die Problematik in Amerika ist ganz klar, dass sie keine solche Sammelsysteme haben wie wir. Also es geht noch sehr, sehr viel in Landfill. Also Amerika ist da noch um Jahrzehnte hinter uns, leider, als entwickeltes Land. Da schaut es eigentlich nicht so gut aus. Es entwickelt sich jetzt, das Verständnis ist jetzt immer mehr da, aber es ist von der Sammelthematik und vom Trennen sind sie nicht dort, wo jetzt Europa steht.
Family of Pioneers, euer Slogan. Pioneers definitiv im Bereich Recycling, da habt ihr eine Führungsrolle übernommen. In welchem Bereich wird noch viel investiert? Also in dem Bereich jetzt Recycling, aber gibt es noch was, wo Alpla jetzt bestimmt einen Fokus legt?
Gut, Recycling ist natürlich ein Thema, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Ja, wir gehen in Ländern, wo eben das Verständnis des Sammelns noch nicht so da ist. Da gehen wir sogar in Richtung, dass wir sammeln. Wir in Mexiko betreiben wir eigene Sammelcenter. Das muss man so sehen, dass dann halt die Kommunen ihre Flaschen an Kleinhändler geben oder die Kleinhändler die Flaschen von irgendwelchen Hotels oder anderen Organisationen abholen. Dann kommt ja mit so einem Pritschenwagen, wie man das bei uns früher gesagt hat, kommen die und bringen uns die Flaschen. Wir wiegen das ab, sortieren das selber und verarbeiten das weiter. Also auch diesen Step wollen wir machen. Dasselbe machen wir jetzt zum Beispiel auf der Dominikanischen Republik, weil es einfach die Systeme so nicht gibt. Und das fühlen wir uns auch verantwortlich, dass wir da versuchen, Möglichkeiten zu bieten, dass die Ware dann wieder im Kreislauf läuft. Was ein wichtiger Faktor für uns ist, ist die Pharmabranche. Also Pharmaverpackungen als Gesamte ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld. Und da sind wir jetzt schon seit 5 Jahren dran, diesen Markt für uns zu sondieren und in diesem Markt auch stärker zu wachsen. Dann haben wir uns am Joint Venture für eine Papierflasche beteiligt. Da sind wir auch federführend für die Technik, sind wir diejenigen, die verantwortlich sind. Also mit Billerud-Korschner, das ist eine Papierfabrik, die eben mit uns hier diesen Joint Venture, also diesen Startup übernommen haben und wir entwickeln das jetzt weiter. Also auch da sind wir dran, Maschinen zu entwickeln, dass wir eine Papierflasche erzeugen können, die innen irgendwie beschichten müssen, dass das Ganze aber im Papiermaterialstrom dann einmal wieder recycelt werden kann. Das sind so die Highlights, an denen wir dran sind. Also wir sind ein sehr technologiegetriebenes Unternehmen, haben da auch sehr viel Know-how. Und wollen das natürlich für alle möglichen Anwendungen einsetzen.
Gut, ich sag mal vielen Dank von unserer Seite.
Oder darf ich noch eine Frage stellen? Ich habe es nicht abgeklärt, aber trotzdem. Das, was in den letzten, also seit ich bei der jungen Wirtschaft bin, heißt es ganz oft, wie schafft man es, so jemand wie eine Firma wie Alpla oder Blum oder wie unsere Global Player in Vorarlberg heißen, wie schafft man es? Du hast von deinem Vater übernommen, ich weiß jetzt nicht mit wie vielen Mitarbeitern und die Werke haben wir genannt. Wie schafft man das so global auszubauen? Für viele faszinierend. Was sind so die Steps, was es braucht? Du hast in einem anderen Interview gesagt, ich hatte immer gute Teams in den jeweiligen Ländern, Vertrauenspersonen. Aber wie schafft man diesen Ausbau eines Unternehmens damals in Hart mit ein paar Werken in ein so globales Unternehmen?
Also das habe ich jetzt auch vielleicht ein bisschen vergessen. Die Mitarbeiter ist auch ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch viel investieren. Also Lehrlingsausbildung, ja sowieso als Vorarlberger Unternehmen. Aber wir haben die Lehrlingsausbildung nach China gebracht, nach dem Vorarlberger Modell. Wir haben es nach Mexiko gebracht, nach dem Vorarlberger Modell. Wir schauen jetzt gerade, also wir haben noch ein paar Länder, wo wir aber nicht so groß, wo wir im kleineren Stil Lehrlingsausbildung machen. Also da sind wir so ganz stolz. Das heißt, auf die Mitarbeiter und die Ausbildung der Mitarbeiter achten wir sehr stark. Da haben wir gerade jetzt wieder eine Kampagne gestartet. Das haben wir schon mal 15 Jahre lang getrieben. Also dass wir also Management Development Programme gemacht haben, wo wir Leute, immer so Gruppen mit 10, 15 Personen aus der ganzen Welt irgendwo im selben Level zusammenholen und die durchlaufen dann so ein Ausbildungsprogramm, wo natürlich das Networking sehr wichtig ist, der Erfahrungsaustausch wichtig ist, aber wo wir den Leuten auch was mitgeben wollen. Ja, und ich glaube, wir haben am Anfang unserer Entwicklung überall Vorarlberger gehabt, Aber das war ganz einfach, weil wir uns einen Englischkönner hat. Da haben wir einen Fradelberger dort gebraucht, sonst hätten wir mit dem gerne kommunizieren können. Also ich glaube, das war mehr aus Eigennutz und Interesse. Und einer, der halt einfach auch versteht, was wir wollen. Das hat sich, aber trotzdem hat sich das irgendwo weitergezogen. Also wir haben in vielen Ländern haben wir immer noch Vorarlberger. Ich glaube, es hat einmal auch damit zu tun, dass wir jungen Burschen, auch wenn sie bei uns die Ausbildung machen, dass wir denen früh die Chance und die Verantwortung geben. Und klar, das kann denn nicht jeder, kann das so gut nutzen, aber wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn ich jetzt schaue in Vietnam, da sitzt ein Bursche, der ist jetzt vielleicht 32, führt das Werk da unten in dem Cluster natürlich, hat einen Chef in der Region, aber der führt das ganze Werk mit 250 Leuten und jetzt kam noch Covid dazu. Und in Vietnam war es jetzt so, da war jetzt das Covid, das war immer irgendwo ganz vernünftig und auf einmal ist das sowas von explodiert, dass wir die Leute im Betrieb kasernieren mussten. Das heißt, wir haben von den 250 Leuten wohnen jetzt seit 6 Wochen über 100 Leute im Betrieb. Und der Chef natürlich auch, weil das ist natürlich das Wichtigste, dass er auch da ist. Aber das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und diese Zusammengehörigkeit, ja, ob man das jetzt in jedem Land herbringt, möchte ich auch bezweifeln. Aber das sind so Beispiele, wie man eben als Vorbild vorangehen muss. Und ja, da haben wir schon gern Leute vor Ort, die eben wissen, wie wir ticken und die das weitertreiben, was unsere DNA ausmacht. Also wir haben das geschafft, dass wir wirklich an vielen Stellen eben Vorarlberger haben. Die bleiben oft einmal bleiben sie länger und oft einmal bleiben sie auch nur ein paar Jahre, vor 5, 7 Jahren. Aber es ist uns wichtig, dass wir einfach unsere Erfahrung, unser Know-how, unser Wissen in diesen Ländern optimal umsetzen. Der Kunde, ob wir natürlich in Vietnam oder in Thailand oder in Österreich produzieren, da will ein Proctor dieselben Qualitäten, der hat dieselben Ansprüche. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut hingebracht auf der ganzen Welt, dass wir da unser Know-how, unser Wissen hinausgetragen haben.
Der Bereich Führung, bevor es noch in die Fragerunde geht, ist bei uns auch immer ganz, ganz stark. Das ist was, was man da nicht in die Wiege legt. Das ist was, was man lernen, erfahren muss. Was sagst du jetzt über die ganze Erfahrung, die du in so vielen Jahren gemacht hast? Meine Frage wäre noch gewesen, wie oft hat in der Nacht dein Handy geläutet, wenn es so weltweit ist? Das ist noch eine letzte Frage. Was sagst du? Es kommt eine neue Generation. Du hast jetzt viele Generationen mitgeführt. Was braucht es an einer Fähigkeit oder was sagst du, das ist wichtig, um erfolgreich Teams zu führen, vielleicht auch globale Teams?
Ich glaube, man braucht Vertrauen. Die Leute, natürlich muss man oder macht man heute ganz andere oder sind die Voraussetzungen heute anders, wie es früher war. Als ich angefangen habe von Ausbildung und wie man das Recruiting macht und. Heute natürlich schaut man schon gut, welche Voraussetzungen da sind. Aber grundsätzlich, glaube ich, braucht es sehr viel Vertrauen. Natürlich gibt's auch Kontrolle, wie überall. Und es braucht halt auch einen Hausverstand. Und der geht für mich heute oft einmal ein bisschen verloren. Natürlich hat man heute viel mehr Vorgaben und Prozesse und Abläufe und, die helfen alles. Aber es ist einfach nur wichtig, dass man mit den Leuten einen guten Konsens findet und sich mit den Leuten auch auf Augenhöhe unterhält. Bei uns gibt es eigentlich so wenig wie möglich Hierarchien. Natürlich haben wir auch mehr, als ich angefangen habe. Da hat es kaum eine gegeben. Da hat es aber auch noch weniger Strukturen gegeben. Bei uns ist im Unternehmen immer du. Das ist eigentlich seit eh und je. Das war bei meinem Vater schon so. Das haben wir auch nie geändert. Also ich glaube, dass man eigentlich mit den Leuten auf Augenhöhe umgeht. Natürlich gibt es auch immer Härtefälle und muss man mal härter durchgreifen. Aber die Führung hat eben auch etwas mit Vorbild zu tun und das ein bisschen vorleben. Und ja, glaube ich, das haben wir ganz gut hinbekommen.
Super, dann gehen wir jetzt noch in die Fragerunde. Julia gibt noch das Mikro rund um. Also gern die Fragen, die jetzt gekommen sind, noch stellen. Die Vera.
Danke. Also erstens danke für den sehr interessanten und augenöffnenden Beitrag. War für mich jetzt viel Neues dabei. Wo ich gerne eine Frage stellen würde, wäre das Thema asiatischer Markt. Es ist ein bisschen durchgeschimmert. Das ist doch ein Thema Recycling. Nicht gerade der Vorreiter, ist aber doch der bevölkerungsstärkste Markt, wenn man die ganzen asiatischen Länder zusammennimmt. Wie positioniert sich Alpla da mit dem Thema Recycling?
Also wir haben jetzt in Thailand, werden wir Anfang nächstes Jahr das Recyclingwerk mit unserem Partner öffnen. Wir suchen auch lokal nach Quellen, um Recyclingmaterial zu bekommen. Wir haben jetzt auch einen Mitarbeiter, der jetzt den Markt noch mehr bearbeitet, und wir werden, wenn es die Möglichkeiten zulassen, dann werden wir auch in Asien demnächst bald selber Recyclingbetriebe haben. Die Thematik ist immer, man muss immer die ganzen Materialströme und die Abfallsammelsysteme verstehen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Und das müssen wir zuerst in den verschiedenen Ländern verstehen, wie wir dann auch an das Material rankommen. Das sind halt oft einmal informelle Systeme. Also wir haben da schon viele Erfahrungen oder schon viel Zeit auch damit verbracht. Das heißt, die PET-Flasche ist nirgends ein Problem. Die wird überall gesammelt, weil das gibt einfach Geld. Aber es sind ja viele andere Dinge, die dann eben liegen bleiben, weil man nur die nur das aufnehmen, was auch Geld bringt. Und das ist halt heute eine PET-Flasche und eine Aluminiumdose. Und alles andere bleibt liegen. Aber wir haben jetzt eine Stelle geschaffen und werden auch in den Ländern schauen, wie wir an diese Märkte rankommen, um mehr Recycling einsetzen zu können. Da gehört China genauso dazu.
Ja, erstmal vielen Dank auch von meiner Seite für den spannenden Vortrag. Ich habe noch eine Frage zu den eingesetzten Materialien. Ich kenne das von Spritzgießern oder auch von anderen Kunststoffanwendungen, dass dort Verarbeiter eben sagen, dass wenn das Material rezykliert wird, dass es eigentlich eher ein Downgrade stattfindet, sprich, dass beim Erhitzen eben so lange Molekülketten eben gespalten werden und immer kürzer werden und dass im Prinzip das rezyklierte Material nur als Beimischung verwendet werden kann. Also mir war das jetzt völlig neu, dass ich PET aus einer PET-Flasche wieder eine 100% PET-Flasche machen kann. Ist das tatsächlich so oder ist es eher eine Beimischung, die dort stattfindet im Bereich, also Beverage, oder ist es auch übertragbar auf andere Kunststoffsorten? Das würde mich interessieren.
Also PET ist überhaupt kein Problem, da fahren wir 100% schon seit Jahren. Also das ist eigentlich ein technischer Kunststoff, der da das wirklich aushält, und da gibt's eigentlich keine Probleme. Bei den Polyolefinen ist es sicher ein bisschen schwieriger, da haben wir auch noch viel mehr Farben, aber auch da können wir 100% einsetzen, aber grundsätzlich all along wird das 100% nicht das unbedingte Thema sein, bin ich der Meinung, weil jetzt ist 100% einfach das Thema, weil jeder marketingmäßig sagt, du, ich will 100% drauf haben, dann bin ich da derjenige, der grün ist. Und wir sagen den Kunden immer, fangst du mal mit 50% an, dann sagen die ganz klar, ja 50, das macht eh schon jeder, wir brauchen mehr. All along, wenn sie das alles einspielt, bin ich der Meinung, wird man halt bei einer Minimum Anwendung sein. Das kann irgendwo 75 sein, stell dir mal vor. Aber wie gesagt, es geht auch 100%. Wir beweisen das schon seit Jahren, dass 100% kein Problem ist. Jetzt, wir arbeiten hauptsächlich mit PET und wir arbeiten auch mit Polyolefin, also mit HDPE. Polyprop kann man bei HDP ein bisschen dazu mischen. Es sind die ganzen Verschlüsse, die da sowieso dabei sind. Darum habe ich beim HDP natürlich auch durch die Verschlüsse schon ein bisschen ein Downgrade, wenn man so will. Aber auch das kann man 100% einsetzen. Bei PET werden die Verschlüsse natürlich aussortiert und werden dem anderen Recyclingstrom zugeführt. Dann gibt's jetzt natürlich ein Polystyrol, da gibt's eine andere Materialien, für die ich jetzt nicht so sprechen kann. Aber Polyolefin und PET werden sicher die Materialien sein, die sich durchsetzen werden. Es wird auch weniger Material geben in Zukunft, was eigentlich auch Sinn macht, damit das, was da ist, auch vernünftig recycelt werden kann. Aber die beiden Materialien kann man auch zu 100% verwenden.
Okay, vielen Dank.
Ja, guten Abend, Herr Lehner. Sie haben jetzt circa eine Stunde gesprochen über Alpla und wie die Recycling bei Alpla und bei großen Firmen angewendet wird. Meine Frage jetzt, was kann denn der Endverbraucher oder wir für intelligentes Recycling und für eine nachhaltige Zukunft, wie kann der Endverbraucher da mitwirken?
Sehr gute Frage. Einmal keine Flaschen kaufen, die eingefärbt sind. Weil Einfärbungen heißt immer, es muss dann irgendwie wieder weder genau die, also eine gelbe Flasche, kann ich dann wieder nur eine gelbe Flasche draus machen, oder ich muss es irgendwo mit Gelb-Rot-Grün zusammenmischen und dann wird es grau und das will dann keiner. Das ist dann das klassische Downcycling. Also und das ist eigentlich für mich ein das kann man bei allen Anwendungen, also weiß ist genauso für uns etwas, was wir aus dem Strom rausnehmen. Aber wenn ich jetzt eine grüne Flasche habe, dann wird es schon schwieriger. Dann kann ich das nur für grün. Wenn ich dann nicht so viel grün anwende, erstens ist es teurer, weil dann muss ich aus dem großen Strom das raussammeln. Also ganz klar bei der PET-Flasche auch eine transparente Flasche nehmen, also eine, die nicht stark eingefärbt ist, so fürs lauer Blau, so leicht Blau ist kein Problem. Aber bei anderen Anwendungen, bei Shampoo und solchen Geschichten, da gibt's ja Farben noch ohne Ende und das ist alles, was uns stört im Recycling. Das können nur unseren Marketeers der Kunden, dann bringen wir das nicht in die Köpfe rein. Aber für mich ist ganz klar, und das schaue ich auch drauf, ich nehme halt auch weder eine transparente, also eine durchsichtige oder eine weiße Flasche, weil die für ein Recycling vernünftig ist.
Vielen Dank.
Danke von meiner Seite auch für den Vortrag. Ich hätte nur eine Frage. Es gibt ja viele kompostierbare Verpackungen jetzt aus. Es wird ja immer mehr Säcke kompostierbar, alles Mögliche. Ist das bei Flaschen eigentlich auch ein Thema oder ist das bis jetzt noch gar nicht aufgekommen?
Bei Flaschen haben wir bis jetzt noch kein Material, das die Eigenschaften hat, die wir brauchen. Wir setzen auch kompostierbare Materialien ein, zum Beispiel für Kaffeekapseln. Das Material wird aus Sonnenblumenkernen hergestellt und kann im Home Compost verwendet werden, also kann ganz normal in den Home Compost reingeschmissen werden. Es gibt auch viele industriell kompostierbare Materialien. Aber bei der Flaschenanwendung haben wir derzeit noch kein Material, das wirklich Sinn macht. Es hat einmal PLAs gegeben, aber da ist dann die Wasserdurchlässigkeit so hoch, dass sich der Füllpegel so schnell verändert. Also das macht keinen Sinn. Und dann müssen wir halt aufpassen, weil wir müssen auch schauen, dass natürlich die verschiedenen Materialströme auch nicht stören beim Recycling. Also es muss dann schon irgendwas sein, was auch wirklich Sinn macht, was man einem Kunden auch erklären kann, wie man mit dem umgeht. Kaffeekapsel ist ein perfektes Beispiel, das kann man einem Kunden erklären. Aber andere Dinge, wenn er da noch mehr sortieren muss, da kommen wir dann schon an unsere Grenzen. Aber bei der Flasche haben wir dann nichts, wo wir heute sagen können, das kommt demnächst.
Danke.
Ja, danke für den interessanten Einblick ins Recycling. Ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Frage. Wir entwickeln gerade für einen österreichischen Heizungsbauer im Thema Biomasse eine Online-Kampagne für Nordamerika und mussten jetzt am Ende von der Entwicklung feststellen, der Creative und der Sujets, dass Facebook zum Beispiel gesellschaftspolitische Werbung verbietet. Zudem gehören in Nordamerika Umweltpolitik und Klima. Das heißt, in unserer Kampagne dürfen wir gar nichts verwenden Richtung Nachhaltigkeit, Eco-Friendly, Carbon Footprint Reduction, Renewable Energy. Das sind alles Wörter, die man nicht verwenden darf. Meine Frage dahingehend ist jene, wie sehr ist da vielleicht der Einfluss von der Öllobby auf solche Themen? Gibt es da Erfahrungen, ja? Ob die Öllobby da in irgendeiner Form partizipiert, dass solche Themen nicht erlaubt sind zu kommunizieren? Ja? Zum Beispiel ein Umstieg von einer Ölheizung auf eine Biomasseheizung. Ist im Plastik genau das Gleiche?
Das ist eine gute Frage. Also in Amerika ist alles möglich. Seit Trump ist in Amerika für mich alles möglich. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass der das schafft. Also bei uns kann ich mir das nicht vorstellen.
Na, bei uns ist alles erlaubt, alles im grünen Bereich. Aber sobald es über die Grenze geht, Richtung Nordamerika, wird es ganz heikel.
Also das Gefühl habe ich jetzt nicht, dass die Öllobby also bei uns so einen großen Einfluss hat. In Amerika sicher mehr, keine Frage. In Amerika ist das sicher ein bisschen anders. Drum, die setzen natürlich auch sehr stark die Ölindustrie oder die Kunststoffverarbeiter in Amerika setzen auch natürlich auf das chemische Recycling, weil da sie mit ihren Anlagen auch wieder einen Vorteil hätten. Aber das, wie gesagt, das ist ja nicht so entwickelt. Aber ob die jetzt da so einen starken Einfluss haben, da bin ich mir nicht sicher. Also wir merken von unseren Kunden jetzt, merken wir schon, dass der Anspruch an ein Recyclingmaterial, also von den Brand-Ownern wie ein Unilever, ein Procter, ein Coca-Cola, der schon seit Jahren sehr stark treibt und die ihre Ziele da haben. Und an Unilever zum Beispiel, der ist da massiv unterwegs und wir setzen zum Beispiel sogar in Vietnam Recyclingmaterial ein. Klar, das kommt dann halt aus Taiwan, aber wir setzen auch dort Recyclingmaterial ein. Also die haben jetzt schon die letzten 3 Jahre das globale Picture im Auge. Also das merken wir schon. Also wir merken jetzt nicht, dass wir irgendwo blockiert werden in unserem Thema. Also unsere großen Kunden, die haben global ihre Ziele, was sie erreichen wollen. Und da müssen sie es in allen Ländern irgendwo erreichen. Ich meine, wir sind ja auch erst bei 15% und sind in Deutschland schon bei 33 oder in Europa bei sicher um die 30. Also wir sehen schon, dass natürlich gewisse Länder da hinterher hinken. Aber unsere Kunden, die machen Druck, dass wir in allen Ländern versuchen, selber was zu machen oder Recyclingmaterial zu bekommen.
Sehr spannend, danke.
Mich würde interessieren, oder zuerst mal danke, dass ich jetzt weiß, warum auf der Seifenverpackung von Balea drüber steht, dass ich aber das ablösen soll und das separate Verpackung oder der Sammlung zuführen. Danke, das habe ich jetzt verstanden, weil das steht nämlich leider so nicht drüber. Was mich interessieren würde, wie man gerade kürzlich gesehen hat, Mikroplastik. Alles gibt Mikroplastik ab. Und ich so, was? Ich trinke aus der Flasche und die teilt Mikroplastik ab. Aber stimmt das? Ganz salopp gefragt.
Ja, das stimmt gerne. Da kommt jetzt gerade ein Studio. Ich war gerade letzte Woche auf so einem Symposium, da war das so ein Thema. Also die Flasche gibt nichts ab. Das ist der größte Mikroplastikverursacher der Welt, sind Autoreifen. Das ist klar, das ist natürlich das, wo am meisten Mikroplastik abgibt. Aber eine Flasche, wenn sie fertig ist, dann gibt die kein Mikroplastik ab. Da löst sie nichts, da gibt's auch nichts ab.
Okay, dann bin ich wieder beruhigt. Und was mich noch interessieren wird, von der Geschichte her, der Vater, gibt es irgendwie eigentlich, wie der auf das gekommen ist, mit Kunststoff was zu machen?
Das ist eine gute Frage. Also der Onkel war damals in Wien, der ist Jahrgang 30, der war da, was ich, 52, 53, um die 50er Jahre war der in Wien und hat da mitgekriegt, dass sie da noch was tut und hat dann, der Vater war ein Techniker und hat dann dem Vater gesagt, da müssen wir noch was anfangen, da müssen wir noch was tun und dann haben sie das angefangen und das erste, was wir gemacht haben, sind so kleine Becherle gewesen, für Luschnauer Senf, wie man es heute noch auf dem heurigen Hintern kriegt, oder? Wo man dann halt so einen Senf hinein tut. Das waren so die ersten ganz, ganz einfachen Produkte. Und dann haben wir Käseschachtel gemacht, verteilen. Und so sind wir dann da reingekommen. Das waren natürlich relativ einfache Produkte. Aber das hat der Onkel irgendwie da in Wien mitgekriegt, weil er da im Ministerium war für Export und Import. Nach dem Studium, der hat Welthandel studiert und der hat dann meinem Vater zusammen die Idee weitergesponnen und dann haben sie da in der Wäschküche angefangen und haben sie eine Maschine gekriegt von einem Maschinenlieferant, haben wir noch nicht gekriegt und dann hat man angefangen. Aber das war natürlich klar, da war jetzt auch viel Zufall dabei, weil das waren erst Spritzgussprodukte und danach hat es geheißen, man muss Flaschen machen und es hat aber keine Maschine gegeben zum Flaschen machen und der Vater hat mir viel gesehen, da hat er jahrelang probiert, dann hat nichts hergebracht. Wenn einer Kuh wäre und gesagt hat, du, ich gebe dir 5000 Schilling, dann nimm ich das Klump mit, dann hätte er gesagt, nimm es mit. Aber irgendwann ist es ihm gelungen und das war dann natürlich eigentlich das, was uns geformt hat und was uns dann auch stark gemacht hat, weil wir das, auch das Equipment, die Maschine, das alles selbst gemacht haben und das war dann halt der Erfolg vom Unternehmer. Aber da ist am Anfang ist das wirklich benüht. Heute hat man sagen, ein Start-up. Hat man angefangen und ein Start-up. Heute sammelt man Geld, die damals schon halt selbst braucht, aber man hat halt nicht so viel gebraucht. Man hat halt aus nicht viel hat man viel gemacht.
Danke.
Gibt's eine letzte Frage? Na, vielen, vielen Dank, Günther, für die Zeit. Danke für das spannende Duo Vater-Sohn. Das war jetzt ganz spannend auf der Seite einmal zum Zuhören. Ich darf dann am Schluss als Chairman herrscht vielleicht jetzt ein bisschen mehr Zeit, oder obwohl es hört sich nicht danach an, als ob es bei dir ruhiger wird.
Ja, noch nicht, aber es wird noch schon werden.
Ab nächstem Jahr hast du
gesehen. Es liegt auch an mir, muss man der fairerweise dazu sagen.
Also du bist einfach gewöhnt, wenn man so lange Unternehmer ist und immer wieder neue Ideen spinnt, dann kommt immer wieder was Neues. Das Family of Pioneers, das wird wahrscheinlich lieber, das ist was verinnerlicht ist und nicht nur ein Werbeslogan bei Alpla. Vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Danke dir.